Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen hier vor Ort am Livestream und auch ihr von Neustart, wenn ihr den Gottesdienst vielleicht später nachschaut. Wir haben parallel heute unseren Neustart-Gottesdienst. Toll, dass ihr hier seid. Man merkt so ein bisschen, so ist noch ein bisschen, wie wir gehört haben, so ein bisschen Verhalten. Es war ein langer Abend gestern, aber er war wunderbar. Und wir haben heute Morgen schon, ich habe einige Zeugnisse schon gehört von, wir hatten so einen Moment, wo es hieß, dass so der Herr mit so Gerüchen auftauchen wird. Und einige Leute kamen danach zu mir, die direkt, bei einer Person ist wie so ein Rosenduft explodiert um sie herum. Es war aber kein Parfüm, niemand da. Gott liebt es, zeichenhafte Dinge zu tun. Die eine oder andere Heilung habe ich gehört heute Morgen. Und Gott ist ein Gott, der wirkt und handelt. Und das dürfen wir auch heute erwarten. Amen. Und jetzt üben wir mal Verhalten sein ablegen. Amen. Okay, ihr kommt noch dahin. Ich sage eins vorneweg, bevor ich zu Gottes Wort komme. Wir haben unser Gebetshaus seit über 7 Jahren Tag und Nacht. Und wir haben den neuen Durchlauf im November gestartet und da waren noch einige Schichten offen und flexible Gebetsleiter übernehmen die immer wieder. Aber wir würden die gerne noch füllen. Und heute wird Ute am Ende vom Gottesdienst hinten stehen. Wenn du Teil unserer Gemeinde bist oder eine unserer Partnergemeinden oder Fragen dazu hast, schau doch mal vorbei. Das ist wirklich der Schatz im Hintergrund, dass wir Tag und Nacht vor Gott stehen. Das ist unser erstes Mandat, seine Gegenwart zu genießen, sein Angesicht zu suchen und im Gebet und Fürbitte einzustehen. Das ist, wer wir sind als Könige und Priester. Und wenn du dazu Fragen hast oder merkst, doch, das ist dein Anteil, dann gerne nach dem Gottesdienst hinten einfach die Informationen einholen. Amen. So, wir bleiben in der Serie Dritter Himmel. Die Predigt heute heißt Unsichtbares Sehen. Und ich wiederhole noch mal ganz kurz, mit was ich gestartet habe Anfang des Jahres. Da habe ich euch erzählt, es geht so um die Realität des dritten Himmels. Paulus sagt, dass er an diesem Ort war. Der dritte Himmel, es gibt den ersten Himmel, das ist den, den du siehst. Dann gibt es den zweiten Himmel, den Raum der Lüfte, wo die Bibel sagt im Neuen Testament, dass da auch die dämonische Realität ist, die Engel und so weiter und so fort. Und dann gibt es den dritten Himmel, das Paradies, sagt Paulus, wo Gott selber ist, wo Engel sind wie Gabriel, der von Gott Botschaften bekommt, wo alle Ressourcen sind, alle Möglichkeiten. Die Bibel ist voll von Beschreibungen von diesem Ort. Und in Christus, wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du sogar an diesen Ort versetzt. Du kannst diesen Ort wahrnehmen und das macht den ganzen Unterschied. Und ich habe darüber gesprochen Anfang des Jahres, nicht so sehr dann über den dritten Himmel, sondern wenn wir dort Dinge erleben, wenn wir dort Dinge sehen, wenn Gott dort Dinge zu uns spricht, wie diese Dinge, die wir hören, nicht einfach nur verpuffen, sondern wie wir diese Dinge, die wir dort sehen, die wir hören, die Gott zu uns spricht, wirklich Auswirkungen haben in unserem Leben. Weil es bringt nichts, wenn wir in der Theorie irgendwas wissen, aber es im Alltag nicht angewandt wird oder keine Auswirkungen hat. Amen. Wenn du nicht da warst, die nicht gehört hast, kannst du dir die Predigt und auch die letzten beiden von Basti und Carsten nachhören. Das war richtig stark. Heute geht es darum, Unsichtbares zu sehen. Und dafür brauchen wir geöffnete Augen. Wir müssen lernen, wahrzunehmen, wie das funktioniert. Und ich nehme euch mal direkt in eine Szene mit rein von Jesus, wo wir das sehen. Lukas 8, Vers 52. Da kommt ein Vater zu Jesus, dessen Tochter krank ist. Jesus macht sich auf den Weg, aber wird aufgehalten, betet noch für ein paar andere Leute. Und als er sich dann letztlich wirklich auf den Weg macht, ist es schon zu spät. Man sagt, ey, das Mädchen ist gestorben, du brauchst gar nicht mehr kommen. Aber Jesus kommt dennoch und in diese Szene kommen wir hinein. Alle aber weinten und beklagten sie. Jesus aber sprach, weint nicht, denn sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft. Und sie lachten ihn aus, da sie wussten, dass sie gestorben war. Er aber ergriff ihre Hand und rief und sprach, Mädchen, steh auf. Und ihr Geist kehrte zurück und sogleich stand sie auf und er befahl ihr zu essen zu geben. Und ihre Eltern gerieten außer sich, er aber gebot ihnen niemand zu sagen, was geschehen war. Halleluja. Ich meine, ich glaube, der letzte Satz funktioniert nicht, oder? Also, das klappt nicht. Also, wenn sowas passiert, wer würde denn da schweigen? Niemand. Also, sie gerieten außer sich. Wenn ich sowas lese, unser Gott ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Glaubt das irgendjemand? Ich weck euch schon noch auf. Amen. Das ist fantastisch. Ich glaube, dass unser Gott solche Dinge heute noch tut und ich liebe diese Beschreibung. Sie gerieten außer sich. Ich würde ausflippen. Ausflippen vor Freude. Unser Gott ist ein Gott, der Unmögliches möglich macht. Erwarte das. Amen. Der Kontext hier ist, das Mädchen ist wirklich tot. Jesus kommt Und das müssen wir so lernen. Er kommt in die Situation rein und es gibt eine irdische, sichtbare Realität. Das Mädchen ist tot. Und Jesus hat gelernt, im Unsichtbaren das zu sehen, was sein Vater tut, sagt er. Das, was im Himmel real ist. Und Jesus bringt ein anderes Statement. Er sagt, sie ist nicht tot, sie schläft. Und ich meine, ganz faktisch ist das wirklich eine törichte Aussage. Weil das Mädchen ist tot. Also sie lachen ihn zu Recht aus, weil im natürlichen erster Himmel, dieses Zeitalter 2025, ist das Mädchen tot. Du hast Umstände in deinem Leben, vielleicht in deiner Ehe, mit deinen Kindern, mit deiner Firma, da sieht es im Natürlichen einfach so aus. Das ist tot, das ist vorbei, das ist hoffnungslos, das ist Diagnose, das, was die Ärzte gesagt haben, das ist die Kapitalmöglichkeiten, die du hast und es sieht einfach unmöglich aus, wenn du Studentin bist, 2,16, mit geringem Budget gibt es nicht eine Wohnung mit Whirlpool. Ich weiß ja nicht, was das Detail war, was du haben wolltest, Eliane, aber das ist die diesseitige Realität. Und wir müssen total lernen, ja Gott, was siehst du, was sagst du? Ich habe letztens einen Podcast von jemandem zugeschickt bekommen. Da gibt es einen Unternehmer aus den USA, der eine Bank gekauft hat. Und im Jahr dann bei der Finanzkrise 2008, 2009 waren sie komplett unterdeckt. Es war klar, sie müssen die Bank schließen und es geht nicht mehr weiter. Und er ist in einem Gottesdienst, wo ein Lied kommt von Carrie Job, Hey, God is my healer. Und er denkt sich, das ist das bekloppteste Statement ever. Er war einfach so zynisch. Er hat gesagt, Mann, wir sind in Not, wir haben dir vertraut, wir haben dieses Projekt, diese Bank übernommen, um Königreichssachen voranzubringen und jetzt sind wir fast pleite. Und dieses Lied, Gott ist mein Heiler, und er stammt da und hat gesagt, so ein Quatsch, Gott, du heilst überhaupt nicht. Und er hat gesagt, er kam so aus baptistischem Hintergrund, war jetzt nicht ganz so gewohnt, dass er Gott so hörbar hört. Was nicht heißt, dass Baptisten es nicht können oder Charismatiker, ist völlig egal. Wir lieben sie alle. Amen. Aber er sagt, er war das nicht gewohnt, aber plötzlich hört er Gott zu sich sagen, vertrau mir, du wirst sehen, dass ich ein Heiler bin. Und er denkt sich, wo kam der Satz jetzt her? Die Woche geht los, sie machen noch ein paar Briefe an ihre Kunden, um zu schauen, ob doch vielleicht irgendjemand noch rein investieren kann. Aber er sagt, alle haben ihm geantwortet, wir sind alle in Not durch die Finanzkrise, es geht nichts. Und plötzlich gibt es einen Anruf und seine Sekretärin sagt, hier vom Finanzministerium ist jemand dran und denkt sich, oh, wir brauchen die Briefe gar nicht mehr rausschicken, wir sind unter Deck, die Zahlen sind auf dem Tisch und so weiter und so fort. Und dann sagt sie, hey, ich bin vom Finanzministerium, wie geht's? Und er sagt so, das hängt jetzt ganz von diesem Telefonat ab. Und dann sagt sie, ja, wir haben Ihre Bank ausgesucht für eine besondere Rekapitalisierung und wir wollen Ihnen 3,5 Millionen Dollar geben und muss uns so mit den Raten zurückgezahlt werden über 9 Jahre, fast keine Zinsen und so weiter und so fort, wenn Sie das wollen. Und er so, er hat gesagt, wir waren die Bank in Oklahoma, die am schlechtesten dastand. Keine Ahnung, wie die ihn gefunden haben, keine Ahnung, wie sie auf ihn gekommen sind. Die schickt ihm eine Mail zu, er füllt sie auf und er sagt, 3 Stunden später war das komplette Geld überwiesen auf ihre Bank und heute sind sie milliardenschwer. Halleluja. Und alle christlichen Organisationen und Dienste und Werke müssen bei ihnen keine Gebühren bezahlen, weil das ist, was Gott ihnen gesagt hat, dass sie Königreichssachen finanzieren. Wow. Also, wow, das ist dieses, ich meine, das ist real, keine Kapitalisierung, kein Geld mehr, Diagnosen, deine Ehe, deine Kinder, weg von Gott, keine Hoffnung. Ich weiß nicht, ob ihr die Bilder gesehen habt von den Geiseln, die gestern zurückgekommen sind. Ich liebe das, ey, so ist der Vater, wie dieses Nachhausekommen, Wiederherstellung, Versöhnung. Hey, Gott ist ein Gott der Wunder, Amen. Jesus hat gelernt, im Unsichtbaren zu sehen, sie ist nicht tot. Sie schläft. In dieser Realität ist das das Statement. Wenn ich hinschaue, was im Himmel möglich ist, was mein Vater tun will, gibt es andere Möglichkeiten, andere Optionen. Das ist, was Mose erlebt hat. Die meisten von euch kennen es oder du hast den Prinz von Ägypten mal gesehen. Mose führt das Volk Israel raus. Hinter ihm kommen die ägyptischen Armeen. Vor ihm ist das Meer. Im Natürlichen gibt es keinen Weg. Aber Gott hat Wege, wo keine Wege sind. Amen. Okay, die Aufgabe ist, aus dem Unsichtbaren zu sehen. Vor einigen Jahren, als wir die Gemeinde gegründet hatten, ich hatte prophetische Worte bekommen, dass Gott mich beruft, in dieser Stadt Gemeinde zu bauen. Ermutigung, wir haben uns aufgemacht, wir wurden mit 15 Leuten ausgesegnet, haben im Wohnzimmer begonnen, mit viel Glauben und Vision, mit viel Herausforderung. Und dann ging es gar nicht so vorwärts, wie ich es mir dachte. Das kann auch in deinem Leben so sein. Du hast Worte für eine Beziehung bekommen und irgendwie warst du bei Getting Ready und jetzt ist doch schon wieder ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Dabei hast du was gehört damals und es hat sich auch so real angefühlt, was der Geist Gottes zu dir gesagt hat. So ist es manchmal. Wir gehen vorwärts mit Gott und dann kommen die Dinge nicht so. Und es war so, dass wir als Gemeinde einfach uns nicht so richtig entwickelt haben. Manche sind gekommen, dann sind sie genauso schnell wieder weg gewesen. Die einen, weil es keine Jugend gab, so wie Schlüters, die kamen dann Jahre später wieder. Und andere, Halleluja, und andere kamen und haben gesagt, oh, zu viel Heilung, dieses Heiliggeist-Ding ist mir irgendwie zu extrem, die beten auch noch in Sprachen, dann waren sie auch wieder weg. Und so sind wir irgendwie nicht richtig vorwärts gekommen. Und auch wenn du Pionier bist, vielleicht Unternehmer bist, Ideen hast, auch Gemeindegründer, du willst, dass die Dinge erfolgreich sind. Ey, wir sind gerufen, das ist biblisch. Du willst nicht einfach nur irgendwas machen. Du möchtest bei dem, was du tust, Erfolg haben. Amen. Und da ist nichts falsch dran. Das ist zutiefst biblisch, dass die Dinge aufgehen, dass du, wenn du Gott liebst, dass da Gelingen kommt, dass da Ehre kommt, dass da Durchbruch kommt. Das ist biblisch. Und dann überlegst du und übernimmst Verantwortung. Dann haben wir überlegt, ja, was sollen wir anders machen? Vielleicht das oder andere Aufsteller oder die Homepage anders und dieses und jenes. Und ich habe gute amerikanische Freunde, die haben dann einfach gesagt, hey, just take some 10,000, nimm einfach 10,000 Euro in die Hand, mach eine große Party mit einem großen Parkplatz, lad die Leute zum Essen ein, hey, dann wächst die Gemeinde schon. Also ich liebe Amerikaner, aber das war nicht die Strategie, die in Berlin funktioniert. Ich meine, nee, das klappt alles nicht. Und dann gab es so zwei weitere Gemeindebewegungen, die gerade ihre Sturm- und Drangphase hatten. Das ist auch manchmal so. Du vertraust Gott für Partnerschaft und deine beste Freundin ist im siebten Himmel. Oh, und er ist so toll und ich habe ihn gefunden. Und du denkst dir, boah, ich warte schon viel länger als du. Also vielleicht nicht bei dir, aber es gibt andere Leute, denen es so geht. Und das ist manchmal total herausfordernd. Oder in deiner Firma, du ackerst und der andere bekommt den Auftrag und es geht einfach auf. Und irgendwo willst du dich freuen und irgendwo fragst du dich, was ist eigentlich bei mir los? Wieso klappt das bei mir nicht? Du brauchst eine Wohnung und der andere bekommt sie. Und so gab es so zwei andere Gemeinden, damals unter anderem die Every Nation, die kam schon mit so 20 Leuten in die Stadt gezogen. Bei der ihrer Eröffnungsparty, ihrem ersten Celebration-Gottesdienst, waren mehr Leute, als bei uns jemals im Gottesdienst waren. Dann dachte ich mir, yo, ich segne sie, Halleluja. Aber was machen wir eigentlich falsch und warum bewegt sich hier nichts? Und Gott, was soll ich tun? Und das ist einfach klein und es bewegt sich nicht. Und du hast was ganz anderes gesagt. Und dann gab es eine andere Gemeinde in Berlin, die ist richtig gewachsen. Die haben so das ganze Heiliggeist-Ding bewusst draußen gelassen, so in dieser Art. Es war sehr liturgisch, sehr organisiert, sehr kurze Gottesdienste. Und dann denkst du dir, boah, vielleicht sollten wir auch mit diesem Heiliggeist das doch nicht so irgendwie betonen und so Raum geben. Vielleicht sollten wir einfach drei Lieder singen und dann eine prägnante Predigt machen und dann Halleluja, Amen und nach 65 Minuten ist alles vorbei. Ist nicht falsch, ist wirklich nicht falsch. Aber ich gemerkt, aber das ist nicht so, was Gott uns berufen hat. Gott hat uns ein anderes Mandat gegeben und ich habe richtig gerungen. Und dann sind Leute, mit denen wir gegründet haben, weggegangen. Sind andere Leute in unserem Team, haben gesagt, ey, wahrscheinlich beziehungsmäßig zieht es mich woanders hin. Das heißt, die Kernleute, in die ich investiert habe, sind abgesprungen und waren auf dem Weg nach draußen. Da hat es sich richtig erfolgreich angefühlt, was wir so machen. Und dann war ich richtig verzweifelt. Ich gemerkt, Gott, ich weiß nicht, was ich falsch mache. Und dann gibt es Momente, da reicht das prophetische Wort von gestern nicht mehr aus. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Gott hat gesprochen vor einem Jahr, vor 5 Jahren, vor 10 Jahren. Aber das reicht heute nicht mehr. Du merkst, boah, ich bin so herausgefordert. Gott, du musst reden über Beziehung, über Gesundheit. Ich weiß, dass du der Heiler bist. Es steht hier drin. Aber ich brauche ein frisches Wort in mein Herz hinein, in meinen Geist, dass du mich heilen willst. Gott, ich weiß, dass es nicht gut ist, wenn der Mensch alleine ist. Aber Gott, hast du Beziehung für mich? Hast du das für mich? Ist das ein Wort, was noch frisch ist? Kennt irgendjemand so eine Situation hier in Marzahn, wo du merkst, ich brauche was Frisches und ich brauchte damals etwas Frisches. Und ich war verzweifelt und habe angefangen, Gott zu sagen, Gott, du musst zu mir reden. Fastentage gemacht. Und nach dem Fastentag ist gar nichts passiert. Er war einfach nur frustrierend. Auch hier ermutige ich dich. Es gibt Tage, da suchst du Gott und du hörst Gott nicht an diesem Tag. Aber wenn du Gott suchst, wirst du Antwort bekommen. Amen. Manchmal nicht an diesem Tag, aber Gott wird kommen und Antwort geben. Und an den Tagen kam nichts, aber dann hatte ich meine normale Bibelzeit, wo ich gelesen habe. Und ich hoffe, du hast auch so Zeiten. Und plötzlich lese ich in Jesaja folgende Stelle. Jesaja 49, Vers 16. Siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Und weißt du, das ist so eine allgemeine Wahrheit, noch nicht weiterlesen. Aber wenn du Gott suchst und dir dann Zeit nimmst und sein Wort öffnest oder in Anbetung gehst, wie auch immer, sage ich am Ende noch was zu. Und du ihn suchst und sagst, ich brauche was, ich muss was hören, ich muss sehen, was du siehst. Zeig mir eine himmlische Realität, zeig mir, wie du die Situation siehst. Dann wird Gott kommen und Gott wird zu dir sprechen. Amen. Und wenn Gott redet, dann ist es nicht einfach nur nett und eine allgemeine Wahrheit, sondern es ist wie ein Pfeil, der in dein Herz geht und du spürst, ey, Gott sagt etwas zu mir. Und nichts ist so erbaulich, wie wenn Gott zu dir redet. Halleluja. Amen. Amen. Siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Lukas hat gesagt, der Herr ist auch tätowiert. Also hier ist die biblische Grundlage für Tattoos. Deine Mauern sind beständig vor mir. Das habe ich richtig gespürt. Meine Grenzen, meine Mauern. Du siehst mich. Du hast mich in deine Handflächen eingezeichnet. Die ganze Situation, die mich herausfordert, die nimmst du wahr. Du siehst meine Grenzen. Dann der nächste Satz. Deine Erbauer eilen herbei, deine Zerstörer und deine Verwüster ziehen aus dir fort. Als ich das gelesen habe, wusste ich, dass Gott sagt, Christoph, deine Erbauer kommen. Ich wusste, Gott sagt, ich sende Menschen, die werden mit dir bauen. Erhebe rings um deine Augen und sieh, sie alle versammeln sich, sie kommen zu dir. So wahr ich lebe, spricht der Herr, du wirst sie alle wie ein Schmuckstück anlegen und dich mit ihnen gürten wie eine Braut. Deine Trümmerstätten, deine verödeten Orte, dein zerstörtes Land, es wird dir zu eng werden vor Menge an Bewohnern. Und die dich verschlangen, werden fernbleiben. Die Kinder deiner Kinderlosigkeit werden vor deinen Ohren sagen, der Raum ist mir zu eng, mach mir Platz, dass ich wohnen kann. Da wirst du, yes, das war so tröstlich und ich spüre es immer noch. Da wirst du, das ist über 10 Jahre her, da wirst du in deinem Herzen sagen, wer hat mir diese geboren? Das ist, wenn Gott dir den Himmel öffnet und sagt, das ist, was ich sehe. Und wenn Gott kommt und sagt, das ist meine Perspektive, das ist, was der dritte Himmel sieht, das ist, wie ich die Situation war, dann ändert das alles für immer. Es ist völlig egal, ob du das schon mit deinen irdischen Augen siehst. Wenn du Herzensaugen hast, dann siehst du Dinge. Das bringt so einen Frieden, so eine Freude. Das hat in meinem Herzen so eine Relaxedheit gebracht, dass ich gemerkt habe, es ist egal, ob das noch eine Woche dauert oder 6 Monate. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Gott hat mich gesetzt, Gott hat mich berufen, Gott hat mich berufen, Gemeinde zu bauen. Das wird klappen, das wird aufgehen, Menschen werden kommen, Erbauer werden kommen, wir werden Platz brauchen und Gott hat Wort gehalten. Amen. Komm, wir geben dem Herrn mal einen Applaus. Amen. So macht es Gott, so hat er es mit Abraham gemacht. Der gute Abraham wollte ein Kind haben. Und Gott kommt zu ihm und du brauchst es, dass Gott zu dir kommt. 1. Mose 12. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land, geh aus deiner Verwandtschaft, geh aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Abraham war ein alter Mann und Gott hat gesagt, Abraham, ich habe einen Plan für dich. Du wirst gesegnet werden und ich werde dich zu einer großen Nation machen. Das heißt, du wirst Nachkommen haben. Aber dann hat Abraham einfach keine Kinder bekommen und es ist Zeit ins Land gegangen. Und er hat gemerkt, irgendwie bin ich reich, ich bin gesegnet, ich habe Finanzen, ich habe Ressourcen, aber ich bekomme einfach kein Kind. Und hey, ich möchte, dass du das hörst. Manchmal musst du Gott suchen und den dritten Himmel aufsuchen und sagen, Gott, ich brauche ein Wort von dir. Aber manchmal kommt Gott zu dir und kommt aktiv und sagt, ey, ich habe Ermutigung für dich. Und so lesen wir in 1. Mose 15 ein paar Kapitel weiter, weil bitte hör das, auch in Marzahn. Manchmal musst du dich aufmachen, um Gott zu suchen, aber manchmal kommt Gott proaktiv zu dir, um dich zu ermutigen. Und so bei Abraham, 1. Mose 15, nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abraham in einem Gesicht. Der hat eine übernatürliche, souveräne Erfahrung. Gott kommt zu ihm und sagt, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dir ein Schild und dein Lohn ist sehr groß. Da sagte Abraham, Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin. Guck mal, manchmal hat Gott Dinge gesagt, vor 2 Jahren, vor 5 Jahren, vor 10 Jahren. Und jetzt ist Zeit ins Land gegangen. Merkst, wo ist die Heilung? Wo ist der Durchbruch? Wo ist die Partnerschaft? Wo ist das Business? Wo ist die geöffnete Tür? Wo ist Erweckung? Wo ist die Errettung? Warum glauben meine Kinder immer noch nicht an Gott? Und du brauchst es, dass Gott zu dir kommt, den Vorhang wegzieht und in einem Gesicht, in einem übernatürlichen Ereignis dir sagt, hey, fürchte dich nicht. A, dein Lohn ist sehr groß. Und B, ich werde dich segnen. Und dann darfst du ehrlich sein, so wie Abraham, der sagt, ehrlich gesagt, Herr, ich bin gesegnet, aber ich bin fast 100, ich habe immer noch keine Kinder. Und der Erbe meines Hauses wird mein Knecht Elisäa von Damaskus sein. Und Abraham sagte, Vers 3, siehe, du hast mir keine Nachkommen gegeben und siehe, der Sohn meines Hauses wird mich beerben. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm. Das brauchst du, das brauche ich. Wir brauchen es, dass wir den dritten Himmel sehen, die himmlische Perspektive. Nein, nicht dieser wird dich beerben, Abraham, sondern der aus deinem Leibe hervorgeht, der wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus und sprach, blicke auf zum Himmel und zähl die Sterne. Und wenn du sie zählen kannst, und er sprach zu ihm, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt. Und er glaubte dem Herrn. Du darfst dich mal umdrehen zu deiner Nebenfrau oder deinem Nebenmann und sagen, glaube dem Herrn. Hau ihm richtig auf den Rücken, wenn er schläft, und sag, glaube dem Herrn. Schüttel ihn und sag, glaube dem Herrn. Genau du, glaube dem Herrn. Vertraue dem Herrn. Glaube dem Herrn. Schau ihn genau an, sag ihm, glaube dem Herrn. Auch in Marzahn. Hey, Jesus hört in der Geschichte von Jairus, das Mädchen ist gestorben. Da heißt es in Markus 5, er überhörte das Wort. Und er sagt, nein, sie ist nicht gestorben, sie schläft nur. Er sagt, glaube nur. Er sagt, warte, ich lasse mich nicht auf Diagnosen zuallererst ein. Diagnose ist nicht unbedingt falsch, was der Arzt sagt, was die Bank sagt, was deine Kinder sagen, was die Umstände sagen. Das ist nicht zwingend falsch, aber schau doch eine Ebene höher. Schau doch, was Gott sagt. Such doch das Wort des Herrn. Such das Wort des Herrn. Oder öffne dich, dass das Wort des Herrn geschehen kann und du Gottes Antwort und Gottes Diagnose und Gottes Sicht übernehmen kannst. Amen. Und wenn Gott dann redet, dann glaube dem Herrn. Glauben heißt, vertraue dem Herrn. Und weißt du was? Gott liebt es. Der Herr rechnete es Abraham zur Gerechtigkeit an. Gott sucht Glauben. Ohne Vertrauen ist es unmöglich, Hebräer 11, Hebräer 10, glaube ich, Hebräer 11 oder 10, macht nichts, Hebräer 11, Vers 6, glaube ich. Ohne Glauben ist es unmöglich, dem Herrn wohl zu gefallen. Wir sind gerufen, dem Herrn zu glauben, dem Herrn zu vertrauen. Tu es. Amen. Okay. Zweiter Punkt, diesen kürzer. Wir sind gerufen, zu sehen und standhaft zu bleiben. Was sind die Voraussetzungen, dass du sehen kannst im dritten Himmel und hören kannst? Was sind die Voraussetzungen? Wie bekommst du so eine himmlische Sicht? Erstens, du brauchst Hunger. Du brauchst Hunger und manchmal auch Verzweiflung. Vor einigen Jahren, ich war einfach verzweifelt mit der Gemeinde. Ich habe gedacht, ich kann so nicht weiter. Ich möchte dir sagen, wenn du eine Diagnose bekommst vom Arzt, quatsch nicht erst mit 1000 Kollegen und mit anderen Leuten. Nimm dir Zeit, um erstmal mit dem Herrn zu reden. Leg's dem Herrn vor wie Hiskia. Der hat den Brief genommen, was sein Gegner gesagt hat, und hat ihm dem Herrn vorgelegt. Sagt, das ist, was meine Gegner sagen. Der Arzt ist nicht dein Gegner, das meine ich nicht. Aber hier, was das Böse sagt, eine Krankheit, eine Diagnose, die Finsternis, das ist, was gesagt wird. Leg's dem Herrn vor und such das Wort des Herrn. Du brauchst Hunger, du brauchst Verzweiflung, du brauchst Vertrauen, dass Gott reden will. Amen. Du brauchst ein Wissen, dass Gott reden will. Amen. Nein, Amen. Dankeschön. Du musst Zeit investieren manchmal, richtig Zeit investieren. Du musst dich manchmal aufmachen. Du musst schauen, du musst suchen. Nochmal, manchmal musst du suchen, du musst schauen, du musst dich aufmachen, du musst Zeit investieren, musst manchmal verzweifelt sein, du brauchst Hunger, du musst wissen, dass Gott reden will und du darfst ihm vertrauen. Bei Abraham kommt der Herr souverän. Wir schauen uns nochmal an. Nach diesem geschah das Wort des Herrn in einem Gesicht. Gott kam einfach souverän. Möge es dir genauso geschehen in Jesu Namen. Amen. In meiner Situation war ich verzweifelt. Ich habe gedacht, ich muss Gott, du musst reden, ich kann nicht mehr, ich konnte wirklich nicht mehr. David macht sich auf. Nächste Folie. Im Psalm 63 sagt er, ich weiß nicht ein noch aus. Und dann heißt es, noch eine Folie weiter, das ist ja Abraham. David machte sich auf und da heißt es, ich schaue, sagt David, im Heiligtum nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. David kriegt nicht souveräne Rede, er ist in einer Notsituation und er sagt, ich mache mich auf ins Heiligtum. Das Heiligtum, ich habe es oft gesagt in den Wochen und Monaten und Jahren, ist kein Kirchgebäude damals. David ist in der Wüste. Er geht nicht ins Kirchgebäude, ins Gebetshaus, er geht an einen Ort im Geist. Er sagt, ich gehe in diesen himmlischen Raum, dort, wo du bist. Ich mache mich auf ins Heiligtum, im Geist. Wir kommen gleich, wie man das macht zum Abschluss. Ich mache mich auf und ich will dort deine Gnade sehen, deine Güte. Hey, wenn du zu Gott kommst, dann siehst du nicht den gehobenen Zeigefinger. Ich hoffe, das weißt du. Weißt du das? Weil sonst gehst du da gar nicht gern hin. Wenn du denkst, da gibt es nur eine Standpauke, dann wirst du da nicht oft hingehen. Im Heiligtum wirst du seine Güte und seine Gnade sehen und seine Herrlichkeit. Du wirst seine Macht, seine Güte, seine Gnade, seine Herrlichkeit sehen. Seine Herrlichkeit, sagt er zu Mose, ist seine Güte und seine Gnade. Seine Barmherzigkeit und seine Macht. Du wirst seine Fähigkeiten sehen. Hey, ich lade dich ein. Mach's wie David. Geh ins Heiligtum mit deinen Fragen und schau an, was du dort siehst. Amen. Vers 6 und 7. Wenn du dort bist, wie von Mark und Fett, sagt dann David, wenn du so lebst, wird meine Seele gesättigt werden und mit jubelnden Lippen wird mein Mund loben. Wenn du in verzweifelten Situationen ins Heiligtum gehst und Gott anschaust, seine Herrlichkeit siehst, seine Macht siehst, was dann passiert ist, dein Innerstes wird so satt werden, obwohl die Antwort noch nicht da ist. Die Gemeinde war damals nicht gewachsen im Juni 2011, aber mein Innerstes war so happy, so relaxed. Meine Lippen waren voller Jubel, weil ich wusste, Gott hat gesprochen. Amen. Es heißt in den Sprüchen, das Wappen der Gerechten führt zur Freude. Man kann übersetzen, das Wappen der Gerechten ist Freude. Warum? Weil Gott Wort halten wird. Amen. Keiner von uns mag Geduld so sehr, aber das Wappen der Gerechten ist Freude. Wenn du dort bist, deine Seele wird jubeln. Dein Mund wird loben. David sagt es, es ist kein Ort. Es ist ein Ort, wenn du nachts zum Beispiel auf deinem Bett liegst. Wenn ich auf dem Bett liege, wenn ich gedenke, auf meinem Lager, über dich nachdenke in den Nachtwachen. Wo bist du beim Einschlafen? An einem Ort voller Sorgen und Trouble? Bist du an einem Ort von lauter Problemen? Kreist dein Herz um Nöte, um Sorgen, um Schmerz? Oder bist du auf deinem Bett, wenn du dort liegst, auf deinem Lager, im Heiligtum und schaust Macht und Herrlichkeit an? Hey, das ist deine Verantwortung. Es ist deine Verantwortung zu lernen, wie du ins Bett gehst. Mach mal das Smartphone eine halbe Stunde davor aus oder eine Stunde ist echt hilfreich, um runterzukommen. Und dann geh ins Bett mit Bibelversen, mit Sprachengebet. Und der Tag bei Gott fängt ja am Abend an. Weißt du Hebräisch? Dein Tag morgen fängt abends an, wenn du mit Mist, mit Nonsens, mit Unwichtigkeiten, mit Sorgen ins Bett gehst, setzt du schon den Kurs für den nächsten Tag. Gott lädt dich ein auf deine Nacht, auf deinem Lager mit Gedanken des Heils, der Lösung, Helm des Heils. Heils ist Rettung. Die Gedanken, wir sollen den Helm der Rettungen anziehen. Du sollst nachsinnen über seine Treue, seine Größe, seine Verlässlichkeit. So solltest du einschlafen. Amen. Amen, 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 Christoph. Das ist so wahr. Halleluja. Dann sagt er im Psalm 20, das ist genau das gleiche Bild, David schreibt, der Herr erhöre dich am Tag der Bedrängnis. Nächste Folie. Der Name des Gottes Jakobs schütze dich. Er wird dir Hilfe senden aus diesem Heiligtum. David weiß, es gibt diesen himmlischen Ort. Hilfe kommt von dort. Von Zion unterstützt er dich. Das meint jetzt nicht Jerusalem, sondern das ist dieser himmlische Ort. Vom Heiligtum kommt die Lösung. Und dann Vers 7 und 9. Wieder David, ich habe erkannt, dass der Herr seinem Gesalbten hilft. Aus seinen heiligen Himmeln wird er ihn erhören durch Rettungstaten seiner Rechten. Ich habe erkannt, dass der Herr dir, mir hilft. Aus seinen heiligen Himmeln, dem Heiligtum, den dritten Himmeln, wird er ihn erhören durch Rettungstaten seiner Rechten. Jene, diese denken an Wagen, Rosse, Menschen, Social-Media-Kampagnen, dieses, jenes, Rekapitalisierung, alles nicht falsch. Die Strategie ist irdisch. Diese denken, das will ich sagen, an Wagen und an Rosse, an irdische Möglichkeiten, Vitamin B. Manchmal gibt Gott dir das Vitamin B und er gibt dir eine Connection. Das ist total vom Herrn. Amen. Aber wir denken nicht zuerst, was wir machen können. Diese denken an Wagen und Rosse. Sag mal, wir aber denken. Guckt euch an. Wir aber denken. Ich aber denke. Möcht euch lauter hören. Ich aber denke. Amen. Ich aber denke an den Namen des Herrn, meines Gottes. Das ist, was ich mache. Ich, Halleluja, ich. Jene denken an Wagen und Rosse, ich aber denke an den Namen des Herrn, meines Gottes. Jene krümmen sich und fallen, wir aber stehen und bleiben aufrecht. Weil wir gelernt haben, aus dem Unsichtbaren zu leben. Hey, wenn du entmutigt bist, weil es sich lange hingezogen hat, hingezogene Hoffnung kann das Herz krank machen, brauchst ein frisches Wort. Entweder es kommt wie bei Abraham souverän oder du bist total verzweifelt oder du machst dich auf wie David und sagst, okay, ich muss mal im Heiligtum nachschauen, was ich dort sehe und was ich dort höre und das, was du hörst und siehst, damit sollte sich dein Herz mit Glauben verbinden. Amen. Wie macht es Jesus? Jesus macht es auch so. Er nimmt sich Zeit. David macht sich auf ins Heiligtum. Jesus betet die Nacht. Hinter mir. Es geschah in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten. Und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Hey, auch in der westlichen Welt 2025 sind geistliche Disziplinen nicht unwichtig. Du brauchst mal eine Gebetsnacht. Du brauchst mal Extended Time, wo du Gott suchst, wo du ringst. Kannst nicht sagen, ach, ich habe immer noch keine Antwort. Ich habe gestern mal 3 Minuten gebetet. Hey, du musst mal fasten. Das ist nicht verdienen, sondern es sind geistliche Disziplinen, wo du ringen musst, wo du dich aufmachen musst. Und nicht sagen kannst, ach, ich höre gar nichts. Ja, du suchst aber auch gar nicht. Suchen ist nicht einmal sagen, Gott, du darfst antworten. Das ist nicht suchen. Wer mich sucht, der wird mich finden. Manchmal muss er auch nur klopfen, gar kein Problem. Und manchmal kommt Gott souverän, wie bei Abraham, preis dem Herrn. Aber manchmal musst du dem Reich der Himmel, sagt Jesus, Gewalt antun. Gewalttätige heißt es, reißen das Reich der Himmel an sich. Manchmal musst du den Status quo verlassen und sagen, ich faste, ich suche dich, ich bin diese Nacht wach, ich brauche Antworten, Gott. Manchmal kommt sie nicht in der Nacht, aber sie wird kommen. Wer sucht, wird finden. Amen. Jesus verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, hat er die Menge von Jüngern zusammengerufen und dann hat er 12 erwählt. Er hat in der Nacht gesehen, welche 12 Teil seines Teams sein sollten. Er hat aus dem Unsichtbaren gelebt. Er hat nicht irdisch überlegt, sondern er hat gesagt, Gott, was siehst du? Und das, was du siehst, das will ich umsetzen. Halleluja. Die nächsten beiden Folien deute ich nur an. Ich ermutige euch, die mal durchzulesen. Du musst lernen, das festzuhalten, was du gesehen und gehört hast. Es ist so, man sieht manchmal die Dinge wie Abraham und wir lesen dann dort in Vers 11, in Vers 19, ihr seht es fett gedruckt, und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war. Also er hat die Verheißung, du bekommst Kinder und im Natürlichen sieht es nicht ganz so fresh aus und seine Frau war auch fast 100. Und er sieht seinen Leib fast erstorben und das Absterben des Mutterleibes von seiner Frau Sarah, Vers 20. Und er zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern er wurde gestärkt im Glauben. Warum? Nicht einfach so. Er wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und weil er glaubte, dass Gott das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Es ist deine Verantwortung. Wenn du den ganzen Tag nur deinen Körper anschaust, der am Absterben ist, wirst du nicht mit Glauben ins Bett gehen. Wenn du nur auf dein Konto schaust, wo Herausforderung drauf ist, wirst du nicht mit Glauben ins Bett gehen. Wenn du die Leiche anschaust bei Jairus und sagst, die atmet wirklich nicht mehr, die atmet sowas von gar nicht und bleich wird sie auch schon, dann wirst du keinen Glauben haben. Du musst lernen, Fakten wahrzunehmen, aber dann deinen Fokus auf das zu richten, was Gottes Geist, was Gottes Wort zu dir gesagt hat und wie Abraham nicht schwach zu werden im Glauben, sondern gestärkt zu werden im Glauben. Warum? Weil du Gott die Ehre gibst. Wie? Weil du sagst, Gott, das, was du verheißen hast, das wirst du auch tun. Amen. Sag mal deinem Nebenmann, deiner Nebenfrau, Gott ist kein Lügner. Dein Gott ist kein Lügner. Halleluja. Deshalb, nächste Folie, ermatten wir nicht. Du bist nicht gerufen zu ermatten. Wenn du die Bibelstellen nachlesen möchtest, alles in unserer App, da ist das Skript oder unter dem YouTube-Link, da kannst du das alles nochmal aufgelistet sehen. Lohnt sich das nochmal nachzugehen. In der Live-Group oder persönlich, das ist nicht einfach verpufft. Wir ermatten nicht. Sondern wenn auch unser äußerer Mensch, deine Seele, deine Gefühle aufgerieben wird, so wird doch der innere Mensch, dieses Christusleben in dir, Tag für Tag erneuert. Die Tatsache, dass es herausfordernd ist, ist eine schnell vorübergehende, leichte Sache, die dich bedrängt. Aber du bekommst dafür ein über die Maßen ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Du wirst auferbaut, indem du nicht das Sichtbare anschaust, Vers 18, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Du bist gerufen, das Unsichtbare zu sehen. Amen. Letzter Punkt, wir überspringen eine Folie. Akkurat sehen, wenn du die Folie siehst. Das Ziel ist nicht, ja, nee, genau die davor. Das Ziel ist nicht, nochmal die davor. Das Ziel ist nicht Fantasy. Du sollst nicht irgendwas sehen, was du dir vorstellst. Irgendwie dir was schönreden, irgendwie was ausdenken. Das Ziel ist nicht Fantasy, du sollst akkurat sehen. Das, was biblisch ist, das, was Gott dir zeigt, das, was im dritten Himmel ist, ist nicht irgendwie Luftschlösser, sondern das hat echte Substanz. Amen. Es ist so wichtig, auch die Jahreslosung, nächste Folie, dass wir alles prüfen und das Gute behalten. Du sollst lernen, dich aufzumachen und zu schauen. Du sollst erleben, dass Gott souverän kommt. Du sollst verzweifelt sein. Aber dann, das, was du siehst, soll nicht Fantasy sein, kein Luftschloss. Du sollst es prüfen und das Gute behalten. Und hier sind ein paar Punkte, wie man es prüft. Stimmt es mit dem Wort Gottes überein? Ey, wenn du ein Bild gehabt hast, dass deine Ehe glücklich wird, Halleluja, das ist total biblisch. Amen. Oh, wow. Entweder, weil du es weißt, wenn du siehst, dass deine Ehe glücklich wird, das ist total biblisch. Amen. Wenn du siehst, boah, ich habe Heilung gesehen, das ist total biblisch. Der Herr, Gott, dein Heiler. Amen. Wenn du siehst, da ist Versorgung mehr als genug, das ist total biblisch, weil der Herr, Yahweh Jireh, ist dein Versorger. Amen. Du musst schauen, stimmt das, was du siehst, stimmt es mit dem Wort Gottes überein? Es ist Wunschdenken. Es ist total gut, manches abzugleichen mit reifen Geschwistern. Weißt du, wenn du siehst, boah, ich habe einen Scheck gesehen, da stand 3,4 Milliarden drauf. Also, dass Gott ein Versorger ist, glaube ich, Amen. Ob er dir jetzt wirklich 3,4 Milliarden zugesagt hat, weiß ich nicht. Kann sein, ja. Also dieser Banker hat jetzt eine Bank, der geht es schon recht gut. Aber es ist total wichtig, dass du das abgleichst mit reifen Geschwistern. Du, ich hatte so ein Bild von 3,4 Milliarden. Glaubst du, das ist der Herr? Und stimmt es so akkurat oder ist da eine Grundwahrheit drin, aber fehlt ein Detail? Ja, habt ihr das? Das ist wichtig, dass wir nicht Fantasy uns vorstellen. Ich habe gesehen, Gott ruft mich in dieses Land. Mag sein, quatsch mal mit jemand. Ich habe gesehen, ich bin 85, ich habe gesehen, dass ich noch ein Baby haben werde. Ey, bei Abraham war es auch so. Ring trotzdem mal mit jemandem und such den Ratschluss der Geschwister, dass du nicht irgendwie in einem Luftschloss oder irgendwie einer komischen Idee hinterher rast, sondern dass das, was du gesehen hast, auch wirklich biblisch ist und wirklich das Wort des Herrn an dich. Amen. Das ist gesund und nüchtern. Und wie gesagt, Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Amen, Amen, Amen. Suche Bestätigung und dann eine ehrliche Bestandsaufnahme. Die Band kann nach vorne kommen. Wenn du daneben getappt hast, wenn du Gott nicht richtig gehört hast, dann gesteh dir das ein. Hör bitte noch mal kurz hin. Das Blödeste ist, wenn man so zynisch wird, weil man Erfahrungen hatte, gefühlte Erfahrungen mit Gott, die dann nicht so passiert sind und man dann merkt, boah, ich kann gar nicht mehr glauben, weil ich habe mich aufgemacht damals und es ist nicht passiert. Deswegen ist es total wichtig, dass wir ehrlich hingucken, ehrliche Bestandsaufnahmen machen. Wo hat sich was erfüllt? Wo haben wir uns vielleicht verhört? Was war stimmig, was war nicht stimmig? Damit wir lernen, klar zu sehen und dann wirklich mit großem Vertrauen Gott glauben können, wenn er etwas gesagt hat. Amen. Das ist enorm wichtig. Abschließend der letzte Punkt. Was sind deine nächsten Schritte? Bitte Gott, dass er dir geöffnete Augen des Herzens gibt für sein Reden. Bitte ihn. Sag, Herr, ich will himmlisch sehen. Lass uns mal direkt machen. Hier und in Marzahn. Zweitens, nimm dir Zeit. Nimm dir Zeit, um in seinem Wort zu sein, um im Geist zu sein, um einfach Gott zu hören, dass Gott überhaupt zu dir reden kann, dass du diesen Muskel trainierst und es immer leichter wird. Mach dich auf ins Heiligtum, durch Anbetung, komm in seine Gegenwart, durch sein Wort. Ich erlebe oft Gottes Gegenwart, weil ich über sein Wort nachsinne und meditiere. Mach dich auf ins Heiligtum, indem du in Sprachen betest, viel, indem du einfach still wirst vor ihm. Ich komme total gut in Gottes Gegenwart, wenn ich Wahrheiten proklamiere. Herr, du bist mein Hirte, du bist treu, du hast mich in deine Handflächen eingezeichnet. Ich glaube dir, was du über unsere Gemeinde gesagt hast, über mein Leben, meine Familie, meine Ehe. Du bist der Herr, mein Heiler. Du bist der Herr, mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Wenn ich anfange, über Wahrheiten zu meditieren, dann spüre ich, yes, wie seine Gegenwart kommt. dann spüre ich jetzt, trete ich ein in diese Dimension, die eh da ist, aber plötzlich nehme ich sie wahr. Und dann verändert sich alles. Dann kommt diese himmlische Perspektive, dieser Frieden, diese Klarheit. Dann siehst du seine Möglichkeiten, seine Macht und seine Herrlichkeit. Hey, mach dich auf ins Heiligtum. Nimm dir Zeit und lerne, ins Heiligtum hineinzugehen. Durch Anbetung, durch Sprachengebet, durch Stille, durch Wort Gottes lesen, durch Wahrheit proklamieren. Und dann, wenn du was hörst, halte fest daran, erinnere dich daran und gib Gott die Ehre. Schreib es dir auf. Nicht einfach nur in tollen Momenten, sondern dann lebe aus diesen Worten. Kau diese Worte, meditiere diese Worte, halt sie dir vor Augen immer und immer wieder, bis sie sich im Sichtbaren manifestieren. Amen. Ihr dürft gerne alle aufstehen. Wenn du Kind Gottes bist, wenn du mit Gott versöhnt bist durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, dann hast du Zugang zu diesem Ort. In seiner Gegenwart werden Kranke gesund, werden Menschen frei, da ist Trost, da ist Heilung, da ist Wegweisung, da ist Klarheit, da wirst du gewaschen von Schuld, von schlechtem Gewissen, da wirst du erneuert, das passiert jetzt hier gleich. Die Kraft Gottes ist da, ich spüre das in meiner Hand, um Menschen richtig anzurühren, richtig zu berühren, richtig zu erneuern. Wenn du heute zu Gast hier bist und noch nie eine bewusste Entscheidung für Jesus Christus getroffen hast, dann hörst du von diesen Dingen, dann kannst du ein Beobachter dieser Dinge sein, dann kann es sein, dass du siehst, wie die Kraft Gottes Menschen berührt. Du kannst eine Atmosphäre wahrnehmen und sagen, oh, das fühlt sich schön an oder rund an. Aber du kannst es nicht wirklich in deinem Innersten erleben und du kannst nicht in dieser Fülle leben, die Gott einfach für dein Leben vorbereitet hat. Jesus sagt, damit du das Königreich der Himmel, die unsichtbare Welt erleben kannst und Teil davon sein kannst und wie du ewiges Leben bekommen kannst, ist Gottseis Gedanke ganz einfach. Jesus ist Gott und er ist Mensch geworden und er hat ein perfektes Leben gelebt. Er hat uns gezeigt, wie Gott ist. Er war 33 Jahre hier auf der Erde und am Ende seines Lebens wurde er wie ein Verbrecher an einem Kreuz hingerichtet. Und zwar hat Gott es zugelassen und Jesus hat es, hat sich entschieden, das zu tun, weil jeder einzelne von uns Schuld in seinem Leben hat. Es gibt Dinge in deinem und in meinem Leben, die trennen uns von Gott. Die Hauptschuld ist, dass wir ohne Gott leben, dass wir ganz gar nichts mit Gott zu tun haben wollen oder unser Leben gar nicht mit Gott gelebt haben. Das ist eine riesige Schuld, weil Gott hat dich erschaffen, er hat dir das Leben geschenkt und du gehörst ihm eigentlich. Du bist sein Kind, du bist sein Geschöpf. Die Tatsache, dass du ohne ihn lebst, ist Schuld. Neben vielen anderen Dingen, die wir getan haben oder auch Dinge, die wir nicht getan haben. Und diese Dinge trennen uns von Gott. Und Gott sagt aber, ich will nicht, dass du von mir getrennt bist. Aber für diese Schuld muss bezahlt werden. Schuld hat immer Konsequenzen. Bei uns kommst du in den Knast oder musst eine Geldstrafe bezahlen. Im Lichte der Ewigkeit, in der unsichtbaren Welt, in der geistlichen Welt, ist die Konsequenz für Schuld Trennung von Gott. Und im Endeffekt ist es dann der Tod und die ewige Trennung von Gott. Und da hat Gott eingegriffen und gesagt, das möchte ich nicht. Und deswegen hat Jesus ein perfektes Leben gelebt, wo er keine Schuld hat. Er müsste keine Schuld bezahlen, für ihn gibt es keine Konsequenzen. Und er hat sich entschieden, einen Tausch möglich zu machen. Er hat sich entschieden, am Kreuz zu sterben, damit deine Sünden bezahlt werden. Alles, was du verbockt hast, alles, was schiefgelaufen ist, alles, wo du versagt hast, alles, wo du arrogant, ohne Gott unterwegs warst, stolz, hochmütig. Er hat gesagt, das nehme ich auf mich, ich bezahle für deine Schuld. Ich lasse mich hinrichten für dich aus Liebe. Du kannst mir deine Schuld geben. Und das, was mir gehört, Freiheit, Würde, Freude, versöhnt sein mit Gott, das schenke ich dir. Das ist total unverschämt. Und das kann man sich überhaupt nicht verdienen. Das kann man sich, wenn man es hört, einfach nur schenken lassen. Man kann sagen, okay, das will ich. Das brauche ich. Und wenn du heute hier bist oder live zuschaust oder dieses Video siehst und diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, ist Gottes Hand ausgestreckt und sagt, hey, heute ist dein Tag, nach Hause zu kommen. Komm nach Hause. Lass mich dir deine Schuld vergeben. Lass mir die Last von deinen Schultern nehmen. Lass mich dich reinwaschen von all dem Mist. Lass mich dir einen Neuanfang schenken, einen ganz komplett neues Leben. Und wenn du merkst, ey, das ist genau, was ich brauche. Ich brauche einen Neuanfang und ich brauche Versöhnung mit Gott. Und ich will mit Gott im Reinen sein. Ich will ewiges Leben haben. Dann streck doch einfach mal deine Hand aus, dass ich dich sehen kann und sag, ich brauche das, danke. Wenn du noch jemand hier hast, vielen Dank. Danke, danke, danke. 4, 5, 6, hey, heb einfach deine Hand hoch. Vielen Dank, streck deine Hand aus. Wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, streck deine Hand hoch und sag, das ist, was ich brauche. Wenn du schon mit Jesus lebst, genieße es, ich genieße es auch. Aber wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, dann streck deine Hand aus. Dankeschön, Dankeschön.